wenn die ängstlichen Gemüter in der Hinsicht, wie ich da eben zur Kenntnis nehmen musste, wüssten, was es heißt. Meine Worte sind auch dann Geist und Leben, wenn ich von Fleisch und Blut spreche. Es ist der vierte Punkt nach dem Wort in Sprüche 30. Drei sind es, die zu wunderbar für mich sind, und vier, die ich nicht erkenne. Also offenbar ist da dem Schreiber auch der vierte Punkt so der schwierigste. Erster Punkt haben wir gelernt. Der Weg des Adlers durch die Himmel. Wir haben beachtet, wenn die Schrift in der Einzahl spricht, dann meint sie auch allerdings erst auf der überragenden Ebene der Auslegungsmöglichkeiten, wo alles Geist und Leben ist, wo erst der vollkommene Wille Gottes vorliegt, meint sie auch nur eine, also der Weg des Adlers, nur einer, durch die Himmel. Wir dürften staunend zur Kenntnis nehmen, dass dieser eine Adler, um den es hier geht, kein geringerer ist als das gewaltige Wesen, das Gott bis heute noch ehrt mit seinem eigenen Gottestitel, nämlich Satan. Er ist bis heute von Gott geehrt mit der Bezeichnung, er ist der Gott, genau das gleiche Wort wie für Gott selbst, Theos. Er ist der Gott und Fürst, zweithöchster Titel dieses bösen Zeitalters. Und dieses böse Zeitalter begann nicht, wie ich lange meinte, in den Tagen Jesu, sondern in den Tagen Noahs begann das gegenwärtige böse Zeitalter zu laufen und ist jetzt an sein Ende gekommen. Und Satan weiß, dass er jetzt sehr wenig Zeit hat, ja, und deshalb seine letzte Machtentfaltung als Gott und Fürst dieses bösen Zeitalters. Und da staunten wir, der Weg dieses Adlers durch die Himmel, ich schließe mit dem Hinweis als kurze Repetition, dass Gott und Jesus Christus, der Sohn Gottes, diesem erst erschaffenen herrlichen Wesen, sein Herz erforscht habend und kennen, bevor er da war, dass er ohne Gott einmal alles beherrschen möchte. Und Gott ging darauf ein, trat zurück, und was der Vater macht, auch der Sohn. Und so ist er der Gott und Fürst dieses Zeitalters geworden, immer schlimmer. Und fünfmal wird er Achon, das griechische Wort für Fürst, genannt. Er ist der Fürst dieser ganzen Schöpfung. Und das griechische Wort mit Fürst übersetzt, kommt dem Range nach, gleich nach dem Wort Gott in unserer Bibel. Denn im ersten Kapitel des Buches der Offenbarung Jesu Christi wird Jesus bezeichnet, er ist der Fürst der Könige. Also steht der Rang Fürst noch höher als König. Und Jesus Christus ist auch ja der König der Könige, der Herr der Herren, der Fürst der Fürsten. Gewaltig. und da durften wir erleben, und damit schließe ich die Repetition des ersten Punktes, erleben der Weg des Adlers, wir sagen es dieses Adlers, durch die Himmel, fast so allgegenwärtig wie Gott, haben wir gesehen. Auch für uns zu wunderbar. Noch ein schönes Stück weit. Zweiter Punkt. Der Weg einer Schlange über den Film. Da kann jedes Sonntagsschulkind antreten und uns sagen, was die Schrift unter Schlange versteht und wen sie unter Schlange versteht. Fels weniger, aber wir wissen. Der Fels, der geistliche Fels, der in seiner Treue Israel begleitete, vom Auszug aus Ägypten bis zum Einzug ins Land und dann weiterhin. Jesus Christus. Und jetzt? Der Weg einer Schlange, ist mal buchstäblich vorerst, über den Felsen. Das ist so ein Ding da, ohne Hände und ohne Füße, einfach über jeden Felsen da in der Wüste Juda hinwegschlängeln kann, spielen. Da kommen wir auch nicht nach. So ganz. Ne? Aber das funktioniert. Jetzt geistlicherweise, das ist, um es derb auszudrücken, dass der Teufel sich einfach über den wunderbaren Heiligen Gottes so mir nicht dir nicht hinwegsetzen kann. Ne? Und wenn er will, den umbringen kann und mit schmählichem Tode und triumphieren über den. Da triumphiert die Schlange über den Felsen. Im Moment. Hat nicht gemerkt, dass er, der Fels, über die Schlange triumphiert hat. Das war der zweite Punkt. Drittens, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Was die Meere bedeuten, ist nicht schwer zu wissen. Die großen Wasser, die du sahst, sind Völkerschaften, Heere, Sprachen, ja, Heerscharen, Nationen, die großen Wasser. Das Meer der Nationen umfasst, der Ausdruck umfasst alle Nationen auf unserer Erde. Im Gegensatz zum trockenen, Gott nannte das trockene Land, und die Sammlung der Wasser nannte er Meer. Also, wenn die Schrift von Wasser spricht, von Wassermassen besonders, Meere, Seen, meint sie Völkerschaften, Sprachen, Heerscharen. Heerscharen dann besonders, wenn es sich um Flüsse handelt, buchstäblich. Wenn Pharao auszog mit seinen Heeren, dann macht die Schrift den Vergleich, gleich wie der Nil über seine Ufer tritt. Pharao mit seinen Heeren aus seinem Lande ausgebrochen und andere Völker überschwemmt. Gleich wie Nebukadnezar oder der König von Assyrien aus dem Euphrat, mit dem Euphrat, der überschwemmt verglichen wird. Also, der Weg eines Schiffes im Herzen der Meere. Und das Herz ist immer die erste Impulsstelle von allem. Bewahre dein Herz, gilt es für uns persönlich, mehr als alles, was es zu bewahren gibt, denn von ihm sind die Ausgänge des Lebens, alle Lebensquellen. Da sind die Lebensimpulse jedes Menschen, jedes Geschöpfes und von allem, was es gibt, nennt die Schrift Herz, Zentrale, Lebenszentrale. Nun, ein Schiff, wer nicht dabei war, als wir diesen Punkt und diese Zusammenhänge betrachten durften, der kommt jetzt zu kurz, wenn ich eben nur kurz repetieren muss und darf. Ein Schiff ist nicht ein Werk der Hände Gottes, haben wir gelernt, sondern das sind ganz tüchtige Ingenieure, weise Menschen, die dazu fähig sind. Also ein Werk der Hände von Geschöpfen. Wozu wird ein Schiff gebaut? Um ein Fernziel zu erreichen, das auf dem Landwege, auf dem Trockenen, schwierig wäre und fast unmöglich, über die Wasser, auf elegante Weise ein Fernziel, ein fernes Ufer erreichen zu können, deshalb wird ein Schiff gebaut. Und natürlich auf der langen Reise über die Wasser nicht im Wasser unterzugehen, umzukommen. Wir haben gesehen, soll bitte niemand erschrecken, wenn er die Zusammenhänge nicht hat jetzt. Das Gesetz vom Sinai ist angeordnet jetzt nicht von Menschen, weisen Menschen und Ingenieuren von Fleisch und Blut, sondern das Gesetz vom Sinai angeordnet durch heilige Engel in der Hand eines Abgeordneten, der Mose überbracht. Zweck des Gesetzes, um das Volk Israel auf ihrer mal vorerst 40-jährigen Wanderung durch das Meer der Nationen, die Moabiter und die, wie sie alle hießen dort, von einer Nation zur anderen, mit denen sie zu kämpfen hatten oder einen Umweg machen mussten wie bei Moabitern, um nicht durch die Wasser oder über die Wasser dieser Nationen schreiten oder fahren, nicht unterzugehen. Die wären schon bei der ersten Nation untergegangen. Wir haben ja den einen Fall, da als der Bileam da gedungen wurde, um Israel zu verfluchen. Da hat Gott dem deutlich gesagt, was er dann zu sagen hat. Zum Israel verfluchen war er gedungen vom Moabiterkönig. Und Gott sagt ihm, nee, du hast jetzt mir zu gehorchen und du segnest mein Volk in einer wunderbaren Weise. Und dann gab dieser Bileam, um nicht um seinen Sündenlohn zu kommen, gab noch bevor er zurückreiste nach Osten, wo er kam, gab er den unheimlichen Rat dem Moabiterkönig. Du brauchst nur schöne Töchter deines Volkes, der Moabiter, in die Nähe des Lagers Israel zu bringen. Ja. Und dann ist um die Söhne Israels geschehen. Und wenn die Huren eins werden mit nicht-israelitischen Töchtern, Weibern, wenn die da eins werden, dann werden sie von ihrem eigenen Gott versorgen, dem Gericht übergeben. Brauchst du gar nichts zu machen. War das ein satanischer Rat? Also Rat Bileams. So. Und so geschah es. Nicht? Und so geschah es. Und dann kam das Gericht Gottes und brachte etwa 22.000 Mann aus Israel um. An einem Tag. Nicht? Pinehas, der Levite, hat das vollzogen mit seinen Leuten. Ja? Also war Gefahr da, im Meer der Nationen unterzugehen auf dieser 40-jährigen Wüstenwanderung. Aha. Und tatsächlich Mose und Josua, nicht wahr? Und die Gesetzeseifer, die konnten das Schiff eben, das Volk, mit den Satzungen des Gesetzes von Sinai über Wasser halten. So. Und bis ans Ziel, und siehe da, Nationen, Wasser, Meere, Ströme, Israel immer Land, 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 Erde, 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 hör das Wort Jehovas. Wer ist da gemeint? Israel. Auszug aus Ägypten, sie kommen ans Schilfmeer, was macht Gott? Wasser, direkt Schutzwelle links und rechts, sodass ganz Israel und Weib und Kind und Ochse und Huhn alles trockenen Fußes, bitte, trockenen Fußes durch das Meer, bis sie wieder am anderen Ufer auf trockenen Fußes, normal, Boden unter ihren Füßen haben. 40 Jahre später kommen sie an den Jordan, gleiche Situation, nur jetzt, Jordan ist der Todesfluss. Jordan stellt in seiner ganzen geografischen Gegebenheit und Ordnung, er sich schlängelt und endet im Toten Meer, das heißt, der Jordan stellt alle ins Totenreich hinab, vom Satan, von der Schlange verschlungenen Seelen dar, die dann im Totenreich landen. Im Toten Meer, das Wasser, diese Wasser, und die Seelen im Totenreich. Also, nur kurzer Hinweis, kommen Sie hierher, was macht Gott wieder? Zur Zeit, da der Jordan über die Ufer ging, mit Mauer, und ganz Israel zieht trockenen Fußes durch den Jordan auf den Boden des verheißenen Landes. Auf den Boden der Verheißung, auf das Land der Verheißung. Denn nur auf dem Trockenen kann gesät und etwas zum Wachsen gebracht werden und Frucht gebracht werden. Nicht im Wasser, nicht im Meer. Das sind Ordnungen unseres Gottes, aber nur in seinem Wort, in unserer Bibel, in unserer Bibel zu finden. Wir können jetzt schon merken, dass unsere Bibel unmöglich Menschenwort sein kann. Kein Tüttel und kein Jota. Unmöglich. So, wir waren beim dritten Punkt. Der Weg, bitte. Eines Schiffes. Oh. Also da muss ich noch schnell etwas sagen. Ich glaube, heute Abend muss keine Angst haben, Bruder Mohl sei es nicht ganz wohl. Ihr wisst, warum ich das sage. Weil ich mal nach etwa 45 Stunden Schluss gemacht habe und dann wurde Bruder Klein gefragt, ist Bruder Mohl nicht ganz beieinander, dass er schon Schluss gemacht hat. Also, ja. Wir haben feststellen dürfen, dass immer dann, wenn ein Israelite sich in ein Schiff begibt, dass dann fast die Schiffskatastrophe garantiert ist. Und dann habe ich gesagt, ja, aber gell, wenn der Herr Jesus in einem Schiff ist, dann gibt es keinen Sturm. Ne? Als Israelite, da ist es einfach nichts zu machen. Und wie ist es mit dem Schiff des Gesetzes? Wie ist das? Letzte Schiffserzählung. Paulus, der Mann, der richtig rät, man soll nicht die Anker richten auf Zypern. Laie von Beruf in der Hinsicht, was Schifffahrt betrifft. Und der Mann, der dann die ganze Mannschaft, die zusammengewürfelte, das Konglomerat von Menschen auf diesem Schiff, von 276 Seelen, Matrosen und Arbeiter und Gefangene und Soldaten und Kaufleute, also von jeder Gattung, ja, in dem Schiff. Alle Seelen werden gerettet, kein Haar fiel von ihrem Haupt. Nur das Schiff ging total zugrunde, im Meer, kaputt. Hatte aber noch die feine Möglichkeit, gerade das kaputte Schiff, das gestrandete, zerschellte Schiff, gab noch denen, die nicht schwimmen konnten, was?
Halt,
dass sie auf Bruchstücken vom Schiff, soweit Holz und dergleichen Dinge waren, die nicht untergehen konnten, sich daran halten konnten. Das heißt auf Deutsch, das sind dann die Geschwister, die belehrt worden sind, immer noch im Gesetz und immer noch Gesetz und jetzt vor allem Steuermann, Kapitän und Schiffsherr. Die wussten es besser als Paulus. Die haben dann bestimmt doch, wir fahren, also der Gefangene da, der versteht doch nichts. Sie achteten nicht auf das von Paulus geredete Wort, bitte. Und ich stelle hier noch einmal die Frage, liebe Geschwister, wird in unseren christlichen Versammlungen, Kirchen, Kapellen und Hausgemeinden ums ganze Erdenrund zerstreut, wird heute gar nicht mehr Gesetz verkündet. Oder sind das alles noch Steuermänner und Kapitäne, also führende Persönlichkeiten? Ich benutze jetzt etwas liebevoll, oh, Entschuldigung, ich sage jetzt nicht spöttisch, aber liebevoll. Ne? Das sind heute nicht zuletzt gerade diejenigen Kapitäne und Steuermänner von Kirchenschiffen. Gibt es Kirchenschiffe? Ich bin Architekt, ich weiß das wohl, dass das gibt. Ne? Und ihr auch. Kirchenschiffe. Mehr Gesetz als Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes. Ohne Gesetz und ohne Werk. Allein durch Gnade und Glaube. Also, dieser ganze wunderbare Bericht von Zypern bis Malta, Wort für Wort, geistlich gelesen und gesehen und verstanden, der Weg der Christenheit und der Christen während diesem Jahr 2000, ja, unter den Nationen. Die ganze wunderbare Weizenlagung mit ägyptischem Weizen, nach Rom hätte der gebracht werden sollen, zu Nero. Ne? Auch alles abgetackelt, um alles, nur noch um Schiff und sich selber zu retten. Ne? Ja. Was wurde da alles unternommen, um das Schiff zu retten? Zu retten, ne? Und dann auch noch die Weizenladung, alles nichts mehr da. Ne? Nur noch der Schiffsrumpf, Rumpf. Und alle Bemühungen, das Schiff zu retten, scheiterten und Schiff musste weg, ja, und durfte nur noch denen dienen, die Bruchstücke des Schiffes. Das heißt also, ich habe den Satz angefangen, ich muss ihn noch fertig machen. Ja. Das heißt, dann sind dann die vielen Menschen, die mehr gesetzlich belehrt worden sind als gnadenmäßig, dann immer noch, wenn dann ja, der Schrecken des Endes kommt, so oder so, vor dem wir stehen, nicht Ende der Welt, sondern dieses Zeitalters, ja. Dann können sie sich noch halten, die können ja nicht schwimmen, ne? Dann können sie noch halten an so Einzelworten, die Gott in seiner Barmherzigkeit auch ins Gesetz hineingestreut hat, nämlich, ich habe dich je und je geliebt, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das sind dann bei Luther die fettgedruckten Stellen, das sind dann noch die Holzstücke, an denen die sich halten können, die eben leider die Herrlichkeit der Gnade Gottes nicht kennen konnten, weil sie es nicht gehört haben. So, und jetzt vierter Punkt. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Wir haben einmal gelernt, wir sollen unterscheiden können, welche Dinge dem guten Willen Gottes entsprechen, welche Dinge erst dem wohlgefälligen Willen Gottes und welche dritten Dinge erst dem vollkommenen Willen Gottes entsprechen, sollen wir unterscheiden lernen. Wir haben ja da das noch mit Projektion vorgeführt bekommen und staunten, welche Dinge nur zum guten Willen Gottes gehören. Und alles, was dem guten Willen Gottes entspricht, an den Dingen hat er kein Wohlgefallen. Er hat es nur für gut gefunden, für kurze Zeit zu genehmigen, um es dann wegzutun wieder. Die drei verschiedenen Ordnungen hat Gott uns wieder fein verständlich gemacht. In den drei Ordnungen im Hause Gottes, Vorhof, guter Wille Gottes. Was da geschlachtet wird an Tieren und Blut fließt und Feuer brennt und Fleisch geschlachtet wird, hat Gott nur für gut gefunden, mal auch zu genehmigen. Aber wohlgefallen hat er zum Glück keines daran. So. Heiligtum, also da ja nichts geschlachtet wird. Heiligtum, da wird kein Brot gegessen und kein Wein getrunken, nur angeschaut. Da ist ein goldener Leuchter. Im Heiligtum haben Sonne, Mond und Sterne nichts mehr zu suchen. Das ist das Licht des goldenen Leuchtens. Und dann, das ist der wohlgefällige Wille Gottes, wird im Heiligtum dargestellt. Und der vollkommene Wille Gottes erst im Allerheiligsten. Da ist nur noch die Liebe, das Band der Vollkommenheit. Und nur was von der Liebe Gottes gezeugt und gewirkt und geboren ist, das ist, entspricht dem vollkommenen Willen Gottes. Liebe und Barmherzigkeit. Diese drei Stücke und so auch hier. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau vorerst hier im Fleisch. Gut, von Gott, gut. Vorwurf. Jetzt kommt das Heiligtum. Das ist nun das, was uns heute Abend besonders interessiert. Und dann darf nicht zu kurz kommen, was unter diesem Stichwort der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau auf höchster Ebene vollkommen Willen Gottes entspricht. Kurz, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau im Heiligtum dargestellt, also Israel, das Weib und der Mann, Jesus Christus. Auf höchster Ebene, der Mann, wieder Jesus Christus, aber sein Weib sind wir. Bitte. Adolf Heller, wenn er da wäre, Bruder Mull, Schriftzeugnis. Sehr einfach. Und ich weiß, das ist nicht wenigen von uns dienenden Brüdern gar nicht so lieb, will ich mal sagen, dass so etwas bei Paulus auch noch steht, nämlich. Von den 20 wunderbaren Personalgeheimnissen, die Gott nur dem Apostel Paulus geoffenbart, anvertraut und geoffenbart hat, übergeben hat zur Verwaltung dieser persönlichen Gottesgeheimnisse, sind nur 2, 10%, die groß genannt werden. Erstens, groß ist das Geheimnis der Gottseligkeit. Liebe Geschwister, wie viel wissen wir von Gottseligkeit allein schon? Oder wie wenig? Wie noch weniger wissen wir vom Geheimnis der Gottseligkeit, welches groß ist. Geheimnis der Gottseligkeit. Merken wir, Gottseligkeit schon im Allerheiligsten wunderbar. Aber dann noch das Geheimnis der Gottseligkeit, jetzt geht es noch tiefer. Noch wunderbar. Oh, das ist unsere Bibel. Das ist der Geist, der uns gegeben ist, der alle Dinge erfasst, auch die Tiefen der Gottheit. So. Und das zweite große Geheimnis heißt, das Geheimnis, das ist jetzt unser Thema, das Gott gesetzt hat zwischen Mann und Weib, ist groß. Ich aber, Paulus, beziehe es auf Christus als Mann und seine Gemeinde als Weib. Die Ekklesia. Liebe Geschwister, jetzt sind wir auf einmal drei ganz verschiedene Heilskörperschaften. Erstens sind wir Glieder am Leibe des Christus, ganz lebendige Sache, wunderbar. Und dürfen wissen, dass schon unser irdischer Mensch, dieser äußere, sterbliche Mensch, schon ein Glied am Leibe Christi ist. Das darf ja nicht stehen bleiben. Erstens sind wir Glieder am Leib des Christus, also ganz Organismus Gottes. Zweitens sind wir ein heiliger Tempel im Herrn. Der darf ja nicht beweglich sein, sondern er muss fest gegründet sein. Jedenfalls nicht. Drittens sind wir noch Weib, unserem Mann der Christus gegenüber. Das ist auch eine wunderbare, lebendige Sache, aber da jetzt dieses Geheimnis. Merken wir, ist das groß. Dass auch wir, obwohl wir Tempel Gottes sind, der heilige Tempel im Herrn sind, den Leib des Christus ausmachen, sind wir gleichzeitig sein Weib. So. Ja, und was sind wir auch noch? Was sind wir denn vorher? Paulus, das auserwählte Rüstzeug Gottes für uns, den dürfen wir bildlich, biblisch bezeichnen. Er ist der Eliezer Gottes, des Vaters, der für den Sohn des großen Abraham, Vater der Höhe, eine Jungfrau sucht, ein Weib. Hat er eins gefunden? Na bitte. Paulus, ich habe euch als eine reine Jungfrau, bitte, ihre Jungfrau, einen Mann anvertraut. Das ist die Verlobung für euch. Und wenn dann wir Weib Jesu Christi, unseres Mannes, sind, dann hat eine Hochzeit stattgefunden. Findet mit Israel auch eine Hochzeit statt? Ja. Da stellt euch vor, liebe Geschwister, an der Lukas-Stelle, wo Jesus seinen Zwölfen sagt, seid gleich Menschen, die auf ihren Herrn warten, und eure Lampen seien brennend, auf das, wenn er von der Hochzeit kommt, zu euch, er euch wachend finde. Ja, und wenn er zu ihnen, den Zwölfen und den Zwölf Stämmen kommt, zu Israel, findet dann nochmal eine Hochzeit statt. Ja, was sollen wir hierzu sagen? Ja, was sollen wir hierzu sagen? Hier gilt wieder, bitte. Auch wenn Paulus menschlich redet, um unsere Schwachheit willen, redet er dann geistlich, geht es dann auch um geistliche Werte. Und so durch die ganze Schrift. Hochzeit bedeutet dann in jedem Fall nicht mehr Fleisch und Blut und nicht mehr Seele und Geist oder weiß was da alles möglich ist auf den verschiedenen Ebenen, sondern dann wird der Zustand, der Originalzustand hergestellt, wie Gott die Schöpfung angefangen hat, mit dem einzigen Geschöpf, dem letzten der Zeit nach. Adam war nicht als Mann und Weib geschaffen worden, sondern als Abbild Gottes, männlich, weiblich in einer Gestalt. Und das wird dann die letzte Phase sein, wo dann nicht mehr Mann und Weib ist, sondern in Christus als mal einer, männlich, weiblich. Das sind dann die geistlichen Hochzeiten, wo alles das, die Zwiespältigkeit, die Zweipoligkeit aufhört und nun alles eins sein wird in Christo Jesu. In einer wunderbaren, vollkommenen Weise der dreimal heiligen, ja, 70-mal, 7-mal heiligen Liebe Gottes, unseres Gottes. Die Dinge sind immer so heiliger und wunderbarer und anbetungswürdiger, als wir zuerst meckern oder finden wir es komme. Also, ja, das gehört sich nicht in die Bibel oder so ein Thema gehört nicht in die Zeitung. Habe ich das richtig verstanden? Ja. Großartig. Ja, du das. Das erzähle ich weiter. Was heißt das auf Deutsch? Na, in keiner Hinsicht sind wir Menschen hier und wer weiß auch sonst noch wer alles. In keiner Hinsicht so jeweils kommen wir in Verlegenheit wie in Sachen Liebe. Stimmt's oder habe ich recht? Wie in Sachen Liebe. Naja. Ausgerechnet das, was in Gott und vor Gott das Allerheiligste, dreimal Heiligste, einmalige ist. Ausgerechnet.
Ich hatte dabei gesagt, aus Sprüche 30, Vers 19. Also ich habe nicht einfach gesagt, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau, ja, sondern ich habe Sprüche dabei gesagt. Also
sehr gut.
Nicht, dass Sie da in falsche Richtung gedacht hätten.
Ne? Seht mal, ja. Ja, ich davon bin jetzt leider der Exponent. Ne? Ja. Da so ein frommer Bruder, will das Thema, ein Thema vor einer heiligen Versammlung vortragen, der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Da gehört sich doch nicht. Nun zuletzt in eine heilige, in eine fromme Versammlung. Wisst ihr was, liebe Geschwister? Ich war in der Hinsicht weder in Verlegenheit noch irgendwie habe ich was gemerkt. Für mich ist dieses Thema so selbstverständlich. Ja, wie viel ist denn dem Reinen überhaupt rein? Wie viel? Bravo. Geschlossene Versammlung. So. Also, wir können jetzt beginnen, liebe Geschwister. Erstens, einige Stellen, damit wir in die Sache hineinkommen. In Jesaja 54, wo es beginnt, jubele du Unfruchtbare, die keine Kinder hat, und so weiter. Und dann kommen etwa 10, 15 Verse, wo wir nicht mehr nachkommen. Nur mal der Hinweis. Und ausgerechnet diese eigenartigen Zeugnisse in Jesaja 54 greift Paulus im Galaterbrief heraus und bezieht gerade das Unverständliche da auf uns. Wo er dann sagt, unsere Mutter ist nicht das Jerusalem hier unten. Und was das ist, den Galaterbrief in unheimlicher Weise klargestellt. Und macht dann den Sprung, unsere Mutter ist nicht das Jerusalem da drunten. Dann gibt es die Jerusalem, im tausendjährigen Reich, Jerusalem, himmlisches jetzt in dieser Schöpfung, himmlisches Jerusalem, ein neues Jerusalem, neues Jerusalem, auch nicht unsere Mutter, sondern unsere Mutter ist der Mutterschoß Gottes des Vaters. Ja, so etwas. Ah, ja. Was schreibt denn Johannes in solchem Zusammenhang? Oh, wie heißt das direkt in dem prächtigen Weihnachtslied? Der aus dem Schoß des Vaters kam. Schreibt Johannes, Jesus war mit jedem Schritt seines Weges als in Menschengestalt auf der Erde ständig ausgerichtet in den Schoß des Vaters hinein. Woher er kam. Er kam aus dem Mutterschoß Gottes des Vaters. Und aus diesem gleichen Mutterschoß sind auch wir geboren und von Gott dem Vater gezeugt. Das ist unsere Mutter. Aber ist das etwas? Darf man seine Mutter lieb haben? Ehren. Haben wir da allen Grund? In gleicher Weise vom Heiligen Geist gezeugt worden zu sein, nach dem inneren neuen Menschen und aus dem gleichen Mutterschoß Gottes des Vaters geboren worden zu sein, wie Jesus Christus, vorerst nur als einzig Gezeugter und Geborener und als erst Gezeugter und Geborener. Und wir nachgezeugt und nachgeboren. Ist das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes? Jesaja 54. Dann haben wir in Hosea 2 und Vers 14 an und Vers 16 stellt sich Christus vor, Gott, Jesus Christus. Du bist mein Weib und ich bin dein Mann. Also da haben wir es ganz buchstäblich bei uns. Wir schlagen dann noch verschiedene Stellen auf, das als Überblick. Und dann die Verse 19 und 20. Ich will mich dir verloben, vermählen in Treue und so weiter und so weiter. Da spricht der Geist Christi zu Israel. Wunderbar. Jesaja 66, 7. Da haben wir die Situation von 1948. Da wurde Israel von einem Knaben entbunden. An einem Tage zur Welt gebracht, plötzlich zur Geburt gekommen, 1948. Die Zusammenhänge doch ganz gewaltig. Jetzt aber heißt es, Jesaja 54, jubele du Unfruchtbare, die keine Kinder hat. Bitte. Dankeschön. Zwei Dinge, die wir beachten in Bezug auf Israel als Weib. Jesaja 1, Vers 21. Wie ist zur Hure geworden, die geliebte Stadt? Und dann in Klagelieder 1, Vers 1, ist sie noch zur Witwe geworden. Zur Witwe. Und siehe da, es gibt keine Stellung einer weiblichen Person unter den Menschen, welche Phase Israel nicht durchgemacht hat. Vom neugeborenen Mädchen, Tochter, Jungfrau, Braut, Weib, Hure, Ehebrecherin, Witwe. Jede Phase. Tragisch, aber wieder ja, wunderbar von Gott aus beurteilt. Und nun? Schlagen wir auf, endlich unsere Bibel, Hesekiel 16. Langes, wunderbares Kapitel, da dürfen wir stufenweise Dinge herausgreifen. Hesekiel 16. Und das Wort Jehovas geschah zu mir also. Menschensohn, tue Jerusalem seine Graulkunst und sprich, so spricht der Herr Jehova zu Jerusalem. Dein Ursprung und deine Abstammung ist aus dem Lande der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Eigenartige Abstammung. Ausgerechnet Jerusalem. Oh. Bis das Herz voll ist, ginge der Mund jetzt gern über, aber das geht nicht. Ne? Muss hier beim Text bleiben. Tue Jerusalem seine Gräuel kund und so weiter. Liebe Geschwister, in einer Hinsicht, in einer wunderbaren, einmaligen Hinsicht, ist nun dieses Volk Israel, das vor uns steht, von einer unerschütterlichen Treue vor uns. Und zwar in der Bewahrung, Ehrung, Handhabung, ausgerechnet des Wortes Gottes, was Gesetz und Propheten mit einem Wort Altes Testament betrifft. Die wachen und walten über jeden Buchstaben und jedes Pünktchen. Wird alles gezählt. Warum sage ich das überhaupt? Wäre an und für sich schon gut zur Kenntnis zu nehmen. In diesem Buch, das sie so ehren und bewahren in Treue, sind ja mehr als 50% Aussagen, die vor aller Welt offenbaren, was dieses Volk Israel für eine Hure und für ein unreines und für ein dreckiges und weiß was für ein Volk ist. Hat ja gerade jetzt begonnen, nicht? Würden wir so einen Brief auch heilig halten und hoch in Ehren halten, ja, wenn der dann noch in alle Welt verschickt wird und in die Sonntagsschulen verlesen wird und überall nicht. dann würden wir so rasch wie möglich verschwinden lassen. Endgültig. Ist das etwas? Als Professor Flusser, der weiß, dass Jesus ihr Messias ist, Vorträge hielt in Norwegen, ja, bei den, ja, in der Kirche, die ja meistens Lutheraner sind in Norwegen. Wie zum Beispiel Freie Hansen, wo ist Freie Hansen da positiv, mehr als positiv geladen? Nun, Vorträge hielt und sich mit den Theologieprofessoren zusammensetzte und sich mit ihnen unterhielt. Und er nicht aus dem Staunen herauskam, wie die Herren sich erlauben, über das Alte Testament zu sprechen und über die Person Jesus von Nazareth zu sprechen. Da hat er denen glatt gesagt, meine Herren, das ist ein Verbrechen, was ihr da macht mit unserer Bibel, mit dem Wort Gottes. Da musste mal ein tüchtiger Jude sagen. Ja, das sind so Kapitäne, ja, von Kirchenschiffen, Entschuldigung. Aber da ist unser Gott wieder größer als Kapitän und Kirchenschiff und weiß das alles. Nebenbei, ich muss das noch aussprechen, mit dieser zusammengewürfelten Gesellschaft, kurz bevor das Schiff scheiterte, hielt Paulus mit all denen, da haben wir hier schon hören dürfen, die Feier des Brotbrechens auf offener See, bevor das Schiff in Trümmer ging. Er ermahnte alle, Speise zu sich zu nehmen, das ist nötig für eure Rettung. Und er nahm Brot, dankte und brach es und sprach, esset alle. Ist das Feier des Brotbrechens auf hoher See? Mit was für einer frommen Gesellschaft bitte? Mit was für einer frommen Gesellschaft bitte? Mit was für einer zusammengewürfelten Gesellschaft ist unser Gott ein wenig weitherziger als wir? Ein wenig weitherziger als wir. Und Gott gab Salomo Weisheit und sehr große Einsicht und eine Weite des Herzens wie der Sand, der am Ufer der Meere ist. Das ist eine Funktion von wirklicher Weisheit Gottes. Eine Weite des Herzens. Hierher zurück. Also. Hesekiel 16. Jetzt von dieser Mutter und diesem Vater. Also das sind Kananiter. Hamiten. Verflucht sei Ham. Knecht der Knechte seiner Brüder und so weiter. Aha. Das ist der Ursprung von Jerusalem. Aber sagt das ja niemand, was hier steht. Und was deine Geburt betrifft, in deinem Tage, da du geboren worden bist, wurde dein Nabel nicht abgeschnitten und du wurdest nicht in Wasser gebadet zur Reinigung und nicht mit Salz abgerieben und nicht in Windeln gewickelt, kein Auge blickte Barmherzigkeit auf dich und so weiter auf dich. Als Abscheu vor deinem Leben wurdest du aufs freie Feld geworfen. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blute zappeln und sprach, in deinem Blute lebe. Ah, ist das wieder unser Gott, der sich genau dort erbarmt zuerst, wo das verachtetste Ding in seinem Blute zappelt. Das ist unser Gott. Und liebe Geschwister, deshalb sind wir Auserwählte, weil unser Gott auch uns schon vor Grundlegung der Welt in unserem Blute hat zappeln sehen. Darf ich sagen, was die Rangordnung nach unten betrifft, da kommen wir noch vor Israel. Ja. Deshalb werden wir vor Israel vollendet, anlässlich der Entrückung. Alles andere als eine Ehre in dieser Welt. Und so könnten wir weiterlesen. Und dann kam die Zeit deiner Liebe und so weiter und so weiter. Ich trat mit in einen Bund mit dir, jetzt sind wir am Sinai. Und ich machte dich herrlich und groß, und dann kommt die Zeit Salomos. Und alle Nationen ringsum geehrt und so weiter. Und das war gleichzeitig wieder die Überhebung, und dann kamen sie zu Fall. Alles Hesekiel 16. Vers 7 kommt dieses Mädchen zu größter, höchster Anmut. Die Zeit der Liebe. Gott hat macht den Bund. Jetzt kommt das Wasserbad des Wortes. Das Blut wird abgespült, wird mit Öl gesalbt, mit herrlicher Kleidung bekleidet, mit Feinmehl und Honig und Öl, Nahrung und Trank, alles herrliche Gotteswerte, um die es hier geistlicherweise geht. Und dann Hesekiel 16, Vers 15. Du vertrautest nun nicht auf den Herrn, sondern auf deine Schönheit, und du hurtest auf deinen Ruf der Herrlichkeit hin. Aber ich, der dein Herr, dein Gott, werde dafür sorgen, dass diese Hurerei aufhört. Schon hier verheißen. Jetzt wird Jerusalem in die Mitte gestellt von zwei Schwestern. Das haben wir in den Versen 44 bis 63. Samaria im Norden von, da war die Hauptstadt der Stämme geworden. Samaria im Norden ist deine größere Schwester, ist größer als du, Jerusalem. Und im Süden, Sodom, Gomorra, ist deine kleinere Schwester. Und du bist in der Mitte. Und dann, die Sünden von Sodom und Gomorra, Tochter Jerusalem, waren nicht der Hälfte von deinen Sünden. Also hat Jerusalem mehr als das Zweifache von Sodom und Gomorra gesündigt. Und das ist die kleinere Schwester, Sodom. Und die größere Schwester, ja, ebenfalls, deine Sünden, Jerusalem, sind größer. Und jetzt kommt das wunderbare Wort. Sodom wird zurückkehren zu seinem früheren Zustand und Samaria auch. Zu seinem früheren Zustand. Wie hieß denn der erste Zustand von Sodom und Gomorra und den Städten da? Abraham sagte seinem Neffen Lot, wegen der Hirten, wegen dem Hirtenstreit, such du dir eine Gegend aus, wo du deine Hirten weiden sollst, damit da kein Streit ist. Ich bin dann mit dem zufrieden, was du nicht willst, nicht der Onkel zum Neffen. Lot erhebt seine Augen und sieht die ganze Gegend von Sodom und Gomorra wie Eden, der Garten Gottes, so schön. Das war der erste Zustand von Sodom und Gomorra und den umliegenden Städten. Und jetzt, was haben wir für eine Verheißung eben gehört? Dann, Hesekiel 16. Sodom wird zurückkehren zu ihrem ersten Zustand, in ihrem ersten Zustand. Da gibt es so etwas. Und Samaria auch, heißt Wächterstadt, Samaria, Wächter, machen. Heißt ja, der Mandelbaum heißt ja im Hebräischen Wächter. Mandel, heißt Wächter. Da unsere Mandeln, das ist nicht von ungefähr, das sind die Wächter, die da kontrollieren sollen, was da ein- und ausgeht. Und wenn natürlich die Wächter faul sind, dann beseitigt man sie lieber nicht. Dann sind sie eine Belastung und keine Wächter mehr. Also, das war nebenbei. Seht, was es alles gibt, Wort Gottes, und Praxis und Realität in unserem Leben. Und jetzt lesen wir noch die paar schönen, unglaublichen Worte. Oh, jetzt habe ich Ezekiel 16. Ja, das müssen wir schnell aufschlagen nochmal. Ezekiel 16. Lesen wir noch Vers 1 von den vielen Versen, um einige herauszuziehen. Aha. Also, ihr nehmt mal mir das ab. Aha. Ah, da habe ich ja. Die Hauptstadt von Israel heißt Jerusalem. Wird Jerusalem als Weib dargestellt, bitte. Und so alle Hauptstädte der Nation. Und wie Jerusalem zur Hure geworden ist, da sind heute schon alle Hauptstädte der Nation zu Huren geworden. Und das große Babel der Endzeit ist dann nur noch die Mutter aller Huren der ganzen Erde, aller Großstädte. Und die Tochterstädte, die Unterregierungsbezirke ebenfalls. Das sind dann die Weiber, mit denen die sich von den 144.000 nicht verunreinigt haben. Ja. Denn sie sind Jungfrauen. Auch Männer sind dann Jungfrauen, das heißt rein. Ist es für uns heute nötig, von der ganzen Unreinigkeit der Großstädte uns sauber zu halten? Bitte, wieder unsere Bibel. Also. Und jetzt die wunderbaren Worte. Vers 55. Und deine Schwestern Sodom und ihre Töchter werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande, und Samaria und ihre Töchter, Tochterstädte, werden zurückkehren zu ihrem früheren Stande. Und auch du und deine Töchter, ihr werdet zurückkehren zu eurem früheren Stande. Und Sodom, deine Schwester, wurde nicht erwähnt. Ja, wurde nicht erwähnt in deinem Munde am Tage deiner Hoffärtigkeit und deiner Bosheit und so weiter. Da hat Jerusalem herabgeblickt auf die Sündenfuhlstätte Sodom und die Götzendienerei in Samaria. Samaria, und sie waren die, die Gerechten, in welchen Gesetzen den Propheten geschrieben steht, der Gottlose so und so, der Gerechte so und so, und sie waren die Gerechten natürlich. So. Ausgerechnet sie, deren Sünden mehr als doppelt so viel waren wie so und Sodom und Samaria. Und jetzt kommt der Höhepunkt. Vers 60. Doch ich will gedenken meines Bundes mit dir in den Tagen deiner Jugend und will dir einen ewigen Bund errichten, und du wirst deiner Wege gedenken und dich schämen, wenn du deine Schwestern empfangen wirst, die größer sind als du, samt denen, die kleiner sind als du, und ich sie dir zu Töchtern geben werde, aber nicht infolge deines Bundes. Und ich werde meinen Bund mit dir errichten, und du wirst wissen, dass ich Jehova bin, auf dass du eingedenk seist und dich schämest und den Mund nicht mehr auftust wegen deiner Schmach, wenn ich dir alles vergebe, was du getan hast, spricht der Herr Jehova. Ist das ein Mann? Trotzdem er zum Voraus alles wusste, was diese Braut und dieses Weib sich leisten wird, hat er sie auserwählt. Von Geburt an. Und hat genau dort angesetzt mit Auserwählung, wo nach dem Gesetz der unbarmherzigste, konzentrierteste Fluch vorhanden ist, bitte. Verflucht sei Kanaan, noch einmal, ein Knecht der Knechte sei er seinen Brüdern. Weit mache es Gott dem Japhet, gepriesen sei der Gott Sems, und Kanaan sei ihr Knecht. Also wo beginnt jetzt Gott in der Menschheit auszuwählen? Genau dort, wo der zentralste und unheimlichste und unbarmherzigste, unverständlichste Fluch sitzt, bei Kanaan. Mutter eine Kanaaniterin, Vater ein Kanaaniter und dann noch so. Da sehen wir, wie viel Wert ein neugeborener Mensch damals war in den Augen der Kanaaniter. Wie ist denn heute? Wie ist denn heute? Wird noch alles global übertroffen. Genau. So, wir dürfen zum Ende kommen. Das war Israel. Wir dürfen lernen, Christus als Mann war gleichzeitig der geistliche Fels, der sie begleitete. Der sie begleitete als geistlicher Fels, überall dort, wo die er wohnte in der Wolken- und Feuersäule. War ständig da die 40 Jahre Tag und Nacht. Und war immer nur dann heruntergekommen, in Situationen, wo die Situation Israels verzweifelt war, hoffnungslos, kommt die Wolkensäule hernieder. Und eine wunderbare Rettung. Wolkensäule nieder. Und rechtfertigt den Mose, obwohl er ein kuschitisches Weib genommen hat. Aber das passt uns Frommen auch wieder gar nicht. Absolut nicht. Schade, dass sowas in der Bibel steht. Nicht? Die nicken noch da, die Formen von Brüdern und Schwestern. Liebe Geschwister, liebe Geschwister, liebe Geschwister. Bruder Heller und ich waren einmal froh, so sehr wie wir vorher über das gleiche Wort erschrocken waren. Huren und Ehebrecher wird Gott richten. Ja. Sind wir erschrocken, ist doch ganz in Ordnung. Aber sagt das auch niemand, was ich jetzt sage. Bis wir wieder mal zusammen waren, der Adolf und ich, und sagten, waren beide, Gott sei Dank. Lässt er Sünder von der Seite nicht von Engeln und schon gar nicht von Menschen richten? Je Vollmond, je heiliger sie wären, nicht. Sondern wer allein hat da noch Verständnis, wer? Nur einer. Nur einer. Der es fertig brachte, eine eben im Ehebruch erwischte Frau. Das Gesetz genau bestätigend, die Ankläger nicht nur zum Schweigen, sondern zum Verschwinden bringen. Nicht? Und dieses Weib steht begnadet da. Können wir auch einstimmen, Gott sei Dank, ist derjenige, der Huren und Ehebrecher richten wird. Liebe Geschwister. Der Weg eines Mannes mit einer Jungfrau. Israel haben wir kurz ansehen dürfen, jetzt kommen wir abschließend und schlagen auf Jesaja 54. Nur einige Verse und dann noch die Stelle bei Paulus im Galaterbrief und dann sind wir soweit. Jesaja 54. Beginnt ja mit den Worten, jubele du Unfruchtbare, die nicht geboren, brich in Jubel aus und jauchze, die keine Wehen gehabt hat, denn der Kinder der Vereinsamten sind mehr als der Kinder der Vermählten, spricht Jehova. Liebe Geschwister, wieder sind wir in Verlegenheit. Ruhig zugeben. Wie sollen wir das verstehen? ich darf gleich, wie es mir geschenkt ist, aussprechen. Es geht hier, Paulus sieht in dem Weibe, die unfruchtbar ist, keine Kinder geboren hat und keine Geburtswehen hat, keine Wehen. Nach seiner Stelle im Galaterbrief nichts Geringeres als genau den Mutterschoß Gottes des Vaters. Das ist unsere Mutter, der Mutterschoß Gottes des Vaters. Aus dem der Sohn kam, vom Vater gezeugt, aus seiner Mutterschoß geboren. Hebräisch und Griechisch gibt es nicht zwei Worte, Tätigkeitsworte, einmal für gezeugt werden und einmal für geboren werden. Hebräisch gibt es nur ein Wort und Griechisch nur ein Wort. Wer aus Gott gezeugt ist, ist im gleichen Moment aus Gott geboren. Hebräisch und Griechisch ebenfalls. Die Übersetzer sind in Verlegenheit. Soll ich übersetzen, ihr müsst vom Neuen geboren oder vom Neuen gezeugt werden? In dem griechischen Wort ist beides drin. Wunderbar. Und nun? In der ganzen gegenwärtigen Schöpfung, oder es gab noch eine erste Schöpfung, die untergegangen war, in der vergangenen und gegenwärtigen Schöpfung hat Gott, der Vater und der Mutterschoß Gottes des Vaters, in dieser Schöpfung noch keine einzige Zeugung und keine einzige Geburt vollziehen können. Alles in diesen Schöpfungen Gottes war nur ein Werk seiner Hände. Ist ein Unterschied. Wenn ich von einem Sohn, den ich gezeugt habe und meine Frau geboren hat, als Bildhauer eine Statue herausarbeite, eine Figur, kann ein Freund dann auch sagen, das ist dein Erich, ne? wenn er die Figur ansieht. Ja, das hat mir, dann bin ich froh, der hat das gemerkt, das ist mir also gelungen. Ne? Das Werk meiner Hände. Aber ist das wirklich mein Sohn, den ich gezeugt habe? Nein, das ist ja nur
ein Bildnis.
Adam, der erste Mensch, von Gott beschaffen als Bild Gottes, im Gleichnis Gottes. Und wenn Adam das Abbild Gottes ist, Adam der erste Mensch, dann ist Gott der Originalmensch. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört, gell? Wunderbar. Und dann kann Jesus Christus immer sagen, ich bin des Menschen Sohn, des Originalmenschen Sohn bin ich. Halleluja. Mit Vorliebe sagt er ja das. Und das benutzen dann die freisinnigen Schriftausleger und sagen, Herr Jesus hat ja selber immer gesagt, ich bin des Menschen Sohn. Was wollt ihr da vom Heiligen Geist reden und der Jungfrau Maria und so weiter und so weiter. Ja, ja, redet nur so. So. Also das wunderbare Geheimnis. Und nun, nach Golgatha, ist nun diese Kinderlose, der Mutterschoß Gottes, auf einmal, was? Zeugungsfähig und geburtsfähig geworden, aber nicht aus dieser Schöpfung. Und jetzt was? Wenn was jetzt geboren wird, gezeugt aus Gott und aus Gott geboren wird, liebe Geschwister, das geht weshalb ohne Wehen vor sich? Weshalb? Hätten Adam und Eva nicht gesündigt, dann hätte es gar nicht geeilt mit Kinderzeugen oder sich vermehren, ne? Dann hätten sie erleben können, solange die Zeitalter von Gott geordnet sind. Und dann hätte Eva Kinder geboren, gebären können, ohne Wehen. Disteln und Dornen mussten Adam und Eva vor dem Fall auch Disteln und Dornen ausrotten. Wie viel Mal mussten sie den Schweiß von der Stirne abwischen, wenn sie im Garten gearbeitet haben? Aha, seht. So. Nicht ja Billionen Entwicklung, sondern da geschieht etwas nach dem Worte Gottes und dann handelt ein Geschöpf Gott widrig und dann ist von einem Augenblick zum anderen alles ganz anders, ganz andere Naturgesetze. So sind die Dinge. Wie viele Jahrmillionen, Billionen wird es geben, bis Gott das tausendjährige Reich eröffnen wird? und bis er uns aus diesem Zustand verwandelt hat in sein Ebenbild, wie viele Jahrbillionen? Bitte, wie viele Jahrbillionen? In einem Augenblick. Ist unsere Bibel ganz anders? Ganz anders? Ganz anders. Nochmal ganz anders. Wunderbar. So, jetzt Galater. Damit schließen wir. Nein, ich muss die Verse lesen. Ich gucke doch mal auf die Uhr. Halb acht, ich kann nicht sehen, aber um halben Schluss. Um halben Schluss, spätestens. Gut. Dann können wir die Verse noch lesen. Kapitel 4 von Vers 22 an. Galater. Saget mir, die ihr unter Gesetz sein wollt, höret ihr das Gesetz nicht? Denn es steht geschrieben, dass Abraham zwei Söhne hatte. Einen von der Magd, ägyptische Magd Hagar, und einen von der Freien, sein prächtiges Weib, Sarah. Aber der von der Magd war nach dem Fleische geboren, und der von der Freien durch die Verheißung, was einen bildlichen Sinn hat. Denn diese sind zweierlei Bündnisse. Welche diese? Zwei. Hagar einerseits und Sarah andererseits. Das sind alles Familiengeschehnisse von damals, genau berichtet, vorerst. Und die hat Gott nur in sein Wort aufnehmen lassen, weil da jeder Buchstabe genau dort sitzt, wo er hingehört, damit die gleichen Buchstaben für uns die göttliche, geistliche Bedeutung auf höchster Ebene des vollkommenen Willens Gottes kundtun können. Die gleichen, sonst tötende Buchstaben. Was einen bildlichen Sinn hat, allegorischen Sinn, denn diese sind zwei Bündnisse. Eines vom Berge Sinai, das zur Knechtschaft, sogar Sklaverei gebiert, welches Hagar ist. Denn Hagar ist der Berg Sinai in Arabien, entspricht aber dem jetzigen Jerusalem, denn sie ist mit ihren Kindern in Knechtschaft. Begreifen wir jeden gesetzestreuen Juden, der diesem Mann Paulus oder Saul von Tarsus sofort steinigen muss. Was schreibt er hier? Der Vorgang am Sinai, von Gott beurteilt, ist der Vorgang nach dem Fleisch Abraham mit Hagar, der ägyptischen Magd. Im Arabischen heißt der Sinai Hagar. So, da schreibt er. Denn der Berg Sinai ist im Arabien Hagar. Ja, so etwas. Zur Sklaverei gebiert. Zur Knechtschaft. Das Jerusalem da drunten. Ja, ich glaube, seufzt noch mancher. Und der Heilige Geist seufzt mit unaussprechlichen Seufzern, solche Dinge niederschreiben lassen zu müssen. In Bezug auf die geliebte Stadt Jerusalem, in Bezug auf das geliebte Volk, das Mädchen da, blutig gezappelt. Ja. Aber das Jerusalem droben ist frei, welches unsere Mutter ist, denn es steht geschrieben, sei fröhlich, du Unfruchtbare, die du nicht gebierst, brich in Jubel aus und schreie, die du keine Geburtswehen hast. Denn die Kinder der Einsamen sind zahlreicher als derjenigen, die den Mann hat. Ah. Ihr aber, Brüder, seid gleich wie Isaak, Kinder der Verheißung. So. Unsere Mutter, das Jerusalem, das droben ist, und der griechische Ausdruck droben und Höhe bei Paulus, befindet sich außerhalb der Schöpfung. Nicht von dieser Schöpfung, schreibt der Hebräer. Dort sind wir mit Christus hinversetzt. Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. Mitten in dem unzugänglichen Licht, wo niemand zukommt, sind wir zu Hause. Hier gibt es nun dankend Glaubensstellung zu beziehen. Und ich muss noch einen Nachtisch servieren, den darf ich ja nicht euch entziehen. Nämlich, haben wir auch schon gehabt hier, aber jetzt gehört da dahin wie noch nie, Römer 7. Sowieso ein heikles Kapitel. Römer 7. Die ersten Verse. Oder wisst ihr nicht, Brüder, denn ich rede zu denen, die Gesetz kennen. Ja, haben wir noch einen Begriff, was Gesetz heißt. Ich rede zu denen in Rom, nicht Brief an die Römer, nicht allgemein, was da, nicht Israeliten waren dabei, sondern an die, die Gesetz kennen. Nämlich, dass das Gesetz über den Menschen herrscht, solange er lebt. Das ist mir schon ein Evangelium. Wenn ein Mensch gestorben ist, nach dem Wort des Gesetzes, verflucht ist, wird Seele sündig, die muss sterben. Ne? Wenn das vollzogen ist, weiter weiß das Gesetz zum Glück nicht. Aber da fängt dann Gott an. Aufgrund von Golgatha, hier weiter. Denn das Weib ist durchs Gesetz an den Mann gebunden, solange er lebt. Wenn aber der Mann gestorben ist, so ist sie losgemacht von dem Gesetz des Mannes. So wird sie denn, während der Mann lebt, eine Ehebrecherin geheißen, wenn sie eines anderen Mannes wird. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist sie frei von dem Gesetz. Um welchen Mann und welches Gesetz oder um welches Mann und welches Weib hat es sich heute Abend bei uns in der Hauptsache gehandelt. Der Mann heißt Jesus Christus und das Weib heißt Israel. Wir haben gelesen, während der Wüstenwanderung schon in Israel und das ganze Hesekiel 16, Jesus Christus schon damals aus der Ägypten, in der Wolkensäule, der Fels und der Mann. Dieses Weib begleitend, treu, treu, still, wohltuend, helfend, rettend. Der Mann. Und jetzt lebt er immer. Christus. Und während Christus über sie herrscht als Mann, ja, und sie betreut, ja, geht sie ein mit anderen. Ja, und dann ist sie eine Ehebrecherin. Ja, und bis zur Hure geworden noch. Die geliebte Stadt. Wenn aber der Mann gestorben ist, ist der Mann Israels namens Jesus Christus auch einmal gestorben.
Am Kreuz.
Was bedeutet denn das für das Weib? Dann ist das Weib frei vom Gesetz. Hätte das Israel damals haben können. Jetzt hätten sie ihm zur Freude des Herzens Gottes rufen können, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Dann wäre Jerusalem nicht zerstört worden und der Tempel nicht zerstört worden und sie nicht und alle Nationen zerstört worden. Aber gläubig an den Herrn Jesus, Zehntausende, Myriaden lesen wir, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Eiferer für das Gesetz. Vers 20 noch. Aha. Nein, im Im Galaterbrief steht das. Gott hat uns Israel losgekauft vom Gesetz mit dem gleichen teuren Preis, mit welchem er uns von der Macht der Finsternis losgekauft hat, von Satan, hat er uns losgekauft vom Gesetz und den Preis ausgehändigt an die heiligen Engel. So. Alles in bester Rechtsordnung. Also. Ich schließe mit dem Hinweis wieder. Hätte Gott Sodom und Gomorra geschont, wenn er 10 Gerechte von damals gefunden hätte? Antwort: Ja. In Jerusalem, seiner geliebten Stadt, findet er Zehntausende Juden, die gläubig sind an den Herrn Jesus. Und schon nicht. Jerusalem zerstört, Tempel zerstört, Juden getötet, schrecklich oder in alle Welt zerstreut. Was sollen wir hierzu sagen? Da wäre viel zu sagen, aber wunderbar. Verstehen wir jetzt den Apostel Paulus? Wollen wir, wenn wir Israel zur Eifersucht reizen sollen, und das könnten wir in ausgezeichneter Weise, wenn die Tochter Zion, die die erste Geliebte hätte sein können vom Sohne Gottes, nicht? Eines Tages muss feststellen, oh weh, das habe ich leider gründlich verscherzt und jetzt hat er eine andere genommen. Kann dann eine solche Tochter eifersüchtig werden? In solchem Fall maximal. Ne? Also sie zur Eifersucht zu reizen, indem sie ein Beispiel an uns haben, wie wir sie lieben, wie Jesus Christus sie liebt. Ja, lieben. Und in einer Freiheit dastehen dürfen, ohne Gesetz und ohne Werke, einfach indem wir uns nach der Verheißung Gottes von Gott, dem Vater, in Christo Jesu alles haben schenken lassen. Halleluja, Amen.